Abenteurer, ein Bike, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast. ThriveSide.
Ja, moin moin, servus ihr Lieben und Xin Chao aus Vietnam wieder mal, beziehungsweise ein letztes Mal tatsächlich. Ja, ein letztes Mal Xin Chao hier aus Vietnam heute. Die Vietnamreise geht zu Ende für mich und wie könnte es passend besser abschließend sein als eine Übernachtung im Zelt in einem Tempel, in einer Pagode. Super schön, sehr entspannt, zwar relativ nah an der Straße, wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie ein gebührender Abschluss für diesen Teil meiner Reise, für dieses Land meiner Reise, in dem ich jetzt so viel Zeit verbringen durfte, indem ich so viele Eindrücke erleben durfte. Ich merke aber gerade, bevor ich hier eigentlich mehr in die Folge einsteige, wollte ich erstmal noch ein paar Dinge loswerden über meinen Heimatbesuch, weil ansonsten geht das wahrscheinlich gegen Ende sogar noch unter. Deswegen erstmal ein riesiges dickes Dankeschön an euch alle zu Hause, alle Menschen, an euch alle, die ich treffen durfte, die sich Zeit genommen haben, um sich mit mir zu treffen, und auch natürlich an alle anderen, aber ganz besonders an meine nahestehenden Menschen für diese tollen Momente. Oder diese auch sehr speziellen Momente, für die tolle Zeit zusammen. Und ich kann euch gar nicht Danke genug sagen, dass ihr diese knapp 3 Wochen, in denen ich zu Hause wart, einfach besonders nachträglich jetzt zu einem sehr, sehr schönen Erlebnis, einer sehr, sehr schönen Erfahrung gemacht habt, die ich auf gar keinen Fall missen will und die mich letztendlich auch in meiner Entscheidung bestätigt hat, dass es die richtige Entscheidung war, die ich getroffen habe, zu dem Zeitpunkt nach Hause zu fliegen. Nicht nur um euch alle zu sehen, sondern natürlich auch einen Großteil meiner Familie zu sehen. Auch denen gebührt ein riesiges Dankeschön. Da wurde einiges auf sich genommen, weil es ja auch eine Überraschung war, dass ich dann da war. Ich habe wie ich erzählt habe, niemandem vorher Bescheid gesagt. Ich bin ja komplett auf eigene Faust nach Hause geflogen, um eben das zum einen als eine Überraschung zu gestalten, aber zum anderen auch, um mich nicht irgendwie von meiner Entscheidung noch zu beeinflussen oder abbringen zu lassen, im schlimmsten Fall. Deswegen wusste natürlich das keiner. Da haben sehr viele Leute auch kurzfristig ihre Pläne geändert, gerade über Weihnachten und auch Silvester, um dann eben doch noch mehr Zeit als gedacht mit mir zu verbringen, was ich sehr zu schätzen weiß. Also auch da an der Stelle ein riesiges Dankeschön für all die Mühe und all den Aufwand, den ihr betrieben habt. Alles in allem war es einfach eine schöne Zeit, es war eine tolle Zeit. Der erneute Abschied ist mir natürlich nicht leicht gefallen. Mit sehr gemischten Gefühlen bin ich dann wieder abgereist, zurück nach Vietnam. Und mit einem lachenden und einem weinenden Auge natürlich. Ganz besonders, was das Thema mit, was heißt Thema, aber was das Verhältnis, was die Situation mit meiner Oma angeht, ich weiß nicht, ob ich hier so die richtigen Worte wähle, aber ich denke, ihr könnt es mir nachsehen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Ja, aber ganz besonders, ganz im Speziellen die Situation mit meiner Oma, das hatte ich ja schon in der Folge erzählt, bevor ich überhaupt in Deutschland angekommen bin und auch jetzt nochmal in der Interviewfolge mit dem Volker zusammen. Das war schon sehr intensiv. Also ich habe den letzten Tag sehr lange und intensiv mit meiner Oma verbracht, weil man halt nie weiß, was morgen ist, ne? Das weiß man sowieso nie. Also sollte man, glaube ich, den Menschen in seinem Leben ohnehin immer die Zeit einräumen und entsprechend die Priorität widmen, weil letztendlich kann es jeden von uns treffen. Das, ja, hat nicht nur meine Reise gezeigt, das haben ganz viele Erfahrungen im Leben schon gezeigt. Der ein oder andere von euch hat mit Sicherheit auch schon solche Erfahrungen gemacht, leider, muss man ja dann sagen. Aber so ist es nun mal. Und klar ist es dann, wenn Menschen älter werden, immer nochmal was anderes. Und man versucht vielleicht auch viele Dinge dann noch, ja, stellenweise sogar fast zu erzwingen und irgendwie noch hinzubiegen. Und ich glaube, an den Stellen merkt man dann auch oft, dass man gerne früher sich die Zeit genommen hätte. Aber dann ist es halt schon, ja, ich will nicht sagen zu spät, aber dann ist die Situation eben schon eine andere. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich das fast täglich vor Augen zu halten, dass man einfach den Menschen, die einem nahestehen, die einem wichtig sind, auch entsprechend die Prioritäten und die Zeit einräumt und das, ja, wertzuschätzen weiß, weil man eben auch nie weiß, wann ist das letzte Mal, dass man jemanden sieht. Wann sagt man zum letzten Mal, auf Wiedersehen, was ja heißt, wir sehen uns wieder, aber es passiert halt nicht. Das weiß man ja immer erst hinterher, ne? In dem Moment weiß man nie, wann es das letzte Mal ist. Deswegen war das schon, ja, eine sehr, sehr emotionale und sehr intensive Situation. Ganz allgemein mit allen Leuten, von denen ich mich wieder verabschieden musste, und ich war wirklich wieder so zurückversetzt in diese Situation, in diese Zeit, als ich mich in Mainz auf dem Marktplatz von Freunden und Familie verabschiedet habe. Ende Juli 23, ja, da war direkt wieder dieses Gefühl da. Das ist so krass, wenn man einfach sich auf unbestimmte und ungewisse Zeit verabschiedet. Das ist wirklich, ja, kein schönes Gefühl. Aber es gehört halt leider auch dazu, ja. Insgesamt muss ich sagen, bin ich aber sehr happy, wie ich eben schon gesagt habe, mit meiner Entscheidung, nach Hause zu kommen und einfach mal jetzt nach 2,5 Jahren so einen kleinen Break gemacht zu haben, viele, viele Freunde und Familie eben gesehen zu haben. Und ja, das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, da einfach mal ein paar Dinge für mich zu klären und wieder mich neu aufzustellen und jetzt dann auch wieder mehr und besser mich auf die Reise konzentrieren zu können. Da waren einige Dinge, die da so ein bisschen im Raum standen. Und deswegen war auch das in dem Hinblick wirklich eine gute Entscheidung, nach Hause zu kommen und einfach dort ein bisschen Zeit zu verbringen, Gespräche zu führen und Dinge eben zu klären. Ich mag dieses Wort klären eigentlich nicht, aber ja, manchmal ist das halt ja auch so im Leben, dass man manche Dinge dann klären muss und dann kann man mit dem einen oder anderen auch anders umgehen und mit manchen Dingen vielleicht auch eher abschließen und sich wieder auf Neues konzentrieren. Von daher, ja, insgesamt glaube ich eine sehr, sehr gute Entscheidung, habe ich ja eben schon gesagt. Sehr gute Entscheidung, obwohl die Entscheidung habe ich ja nicht getroffen, aber ich glaube, da wurden keine so guten Entscheidungen getroffen, was meine Rückreise angeht, weil die war nämlich ein absolutes Chaos gewesen. Also, da waren ja Dinger dabei. Ich glaube, das war eine meiner chaotischsten Reisen überhaupt. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her gewesen, dass ich mit dem Flugzeug gereist bin. Gut, die Reise nach Hause mit dem Flugzeug, klar, aber die lief ja problemlos und entspannt. Dafür war die Reise zurück nach Vietnam genau das Gegenteil. Das fing schon beim Check-in an, dass die mich von Air India einfach nicht einchecken lassen wollten, ohne ein Weiter- oder Rückflugticket aus Vietnam vorzuweisen. Wo ich gesagt habe, Leute, was soll ich euch jetzt vorweisen? Ich habe denen Bilder gezeigt, ich habe denen meinen ganzen Reisepass mit den Stempeln gezeigt, mein Instagram, alles, dass ich mit dem Fahrrad nach Vietnam gefahren bin, dass ich jetzt nur nach Hause gekommen bin für 3 Wochen, für eben Familie und Freunde zu sehen und dass ich jetzt wieder nach Vietnam fliege und dann mit dem Fahrrad weiterreise. Egal, was ich gesagt habe, ich glaube, ich war am Ende beim 3. oder 4. Supervisor angelangt und der hat mir dann auch alles entspannt und freundlich, aber der hat mir dann auch nochmal klar zu verstehen gegeben, ohne ein Weiterflug-Rückflugticket oder generell ein weiteres Reiseticket können die mich nicht einchecken. Wo ich dachte, ey, so ein Kack aber auch wieder, ja, einfach so eine Bürokratie, wo ich mich vorher natürlich auch nicht drüber informiert habe. Warum auch? Also wir können ja mit einem deutschen Reisepass 45 Tage ohne Visum nach Vietnam einreisen. Und offensichtlich war aber genau das Problem. Hätte ich ein Visum gehabt, wäre es kein Problem gewesen. Aber mit diesen visumsfreien 45 Tagen musste ich eben ein Weiterreiseticket vorweisen. Also was habe ich kurzerhand gemacht? Direkt am Check-in-Schalter, nach den ganzen Gesprächen mit den Supervisern, habe ich dann einfach einen Bus gebucht, Alibi-mäßig, von Saigon nach Phnom Penh, nach Kambodscha. Den habe ich später, als ich in Vietnam dann irgendwann mal gelandet war, habe ich den wieder storniert. Leider war das alles zu hektisch. Ich habe nicht genau die Stornierungsbedingungen gelesen, habe ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, aber war auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe nur einen gewissen Teil zurückgekriegt, nicht alles. Aber ja, sei es drum. Ich habe im Nachhinein erfahren in unserer WhatsApp-Fahrradreisegruppe, dass andere Leute ähnliche Probleme hatten und in der Hektik sogar ganze Flüge gebucht hatten, die sie dann nicht mehr stornieren konnten. Von daher war, glaube ich, meine Alternative mit der Busbuchung, auf die mich sogar der Supervisor noch gebracht hat, muss man ja fairerweise sagen, war, glaube ich, schon eine ganz gute Idee letztendlich gewesen. Und ja, die paar Euro, die dann da flöten gegangen sind, okay, was soll's. Allerdings die ganze Reise, der Flieger hatte dann in Frankfurt, ich weiß schon die Uhrzeit gar nicht mehr, aber ich glaube, der sollte so um 8:30 abends rausgehen. Patte und Valerie, die zwei Lieben, haben mich ja noch zum Flughafen gefahren, freundlicherweise. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon wieder, oder was heißt wieder, alleine zu Hause. Meine Schwester ist 2 Tage vorher nach Neuseeland gereist. Meine Eltern sind 1 Tag vorher nach Indien geflogen. Die habe ich noch zum Flughafen gebracht. Also ich war dann plötzlich von eben auf jetzt nicht nur wieder alleine in Vietnam, sondern auch vorher schon quasi zur Einstimmung 1 Tag alleine in Deutschland gewesen, so mein letzter Tag. Also im Haus zumindest den letzten Abend alleine. Und der Flug hätte, glaube ich, so um 8:30 rausgehen sollen und ging dann aber irgendwann um nach 11 oder so erst raus, also eigentlich schon nach der Sperrzeit vom Flughafen, haben die den dann doch noch irgendwie rausgedrückt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber da muss irgendwas vorgefallen sein, weil 2 oder sogar 3 Mal war die Polizei im Flieger gewesen und ich meine auch, dass sie am Ende jemanden mit rausgeschleift haben. Also da war wohl irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Und dadurch hat sich das natürlich alles ewig hingezogen und so wurden aus meinen 3,5 Stunden Umsteigezeit in Delhi dann ganz schnell nur noch 45 Minuten, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich jemals so eine knappe Umsteigezeit hatte. War durchgebucht, ist ja klar. War beides Air India, beide Flüge. Von daher war das schon mal ganz okay, weil ich dachte, okay, dann müssen die ja irgendwas machen. Dann müssen die im schlimmsten Fall vielleicht sogar auf mich warten. Mein Gepäck war auch durchgebucht, aber das war trotzdem Stress ohne Ende. Und wer den Chaos-Flughafen in Delhi kennt, der ja auch nicht gerade klein ist, der weiß, wovon ich rede. Also erstmal bin ich aus dem Gate raus schon an allen Leuten teilweise ja, rempelnd vorbeigerannt. Mehrfach musste ich mich entschuldigen über die ganzen, wie nennt man dann, nicht Rolltreppen, aber ja, so Laufbänder rennend bis zur Sicherheitskontrolle, wo ich auch nochmal durch musste für ins andere Terminal. Nee, es war gar kein anderes Terminal, aber für den anderen Bereich zu kommen, für die internationalen Flüge dann wieder oder irgendwie sowas. Und dann wurde ich dort, habe ich in der Schlange gestanden, da wurde ich schon ausgerufen und haben sie gesagt, hier, Mr. Eckert, für nach Saigon, habe ich die Hand gehoben, zack, durfte ich an allen vorbei durch die Sicherheitskontrolle. Und auf der anderen Seite haben sie mich dann mit so einem Mini, mit so einem kleinen Caddy, zum Golfwagen, dann bin ich auch noch nie mitgefahren am Flughafen, haben sie mich dann zum Gate gekarrt und ich glaube 10 Minuten vor Abflugzeit oder was kam ich am Gate an. Ich war mit Abstand der Letzte, fix und fertig, habe mich auch gefühlt wie das Letzte in dem Moment. Aber ja, ich habe es hingekriegt, am Ende hat es gepasst und mein Gepäck ist auch mitgekommen. Das habe ich dann auch in Saigon freudig in Empfang nehmen dürfen, von daher lief's ja, war alles gut letztendlich, aber trotzdem so eine Reise, so ein Stress gerade beim Umsteigen, den brauche ich auch nicht nochmal, vor allem nicht in Delhi, weil da läuft ja auch nicht immer alles so reibungslos an dem Flughafen. Und dann wieder in Vietnam zu sein, war natürlich im ersten Moment irgendwie cool und schön, klar, aber es war auch echt ein komisches Gefühl, also das ist einfach eine ganz andere Welt hier. Und mit dem Fahrrad war das ja so ein Ding, dass du immer mehr und mehr in diese Richtung gekommen bist und dich auch über diese ganzen anderen Länder daran gewöhnt hast so ein bisschen. Und jetzt diese Rückreise mit dem Flieger, das war einfach von Deutschland nach Vietnam. Also jeder, der die Reise mal gemacht hat, der weiß, was ich meine, wovon ich rede. Das ist einfach Chaos pur. Und ich wusste es ja. Ich war ja 3 Wochen vorher gerade erst da gewesen. Aber es ist auch erschreckend, wie schnell man wieder in dieses deutsche System dann reinfällt, in diese deutschen Muster, in diese deutsche Denkweise. Das war wirklich Wahnsinn. Das habe ich dann eigentlich erst gemerkt, als ich wieder in Vietnam ankam, wie chaotisch ich das im ersten Moment fand, wie mich das schon fast ein bisschen gestresst hat, was es vorher definitiv nicht tat. Hat sich auch wieder gelegt nach ein paar Tagen, klar, aber war schon erstaunlich zu sehen, wie schnell sich das so ändern kann innerhalb von gerade mal 3 Wochen. Ja. Deswegen gemischte Gefühle, auch da bei der Ankunft. Bei meiner Gastfamilie war es ein bisschen was anderes. Da war eher so Freude angesagt. Vor allem auch über die Gastgeschenke, die ich alle mitgebracht habe. Ich bin ja mit einem relativ leeren Koffer nach Hause geflogen. Ich meine, klar, was soll ich auch groß mitnehmen? Ich habe ja nicht so viel dabei, gerade so klamottentechnisch und so, was ich am Fahrrad mit mir rumschlepp. Und ich wusste, wie es um das Wetter in der Heimat bestellt ist. Also habe ich da nichts groß mitgenommen. Im Gegenteil, ich habe eher einen fast leeren Koffer mitgenommen, weil ich wusste, ich nehme dann einiges mit zurück. Und so war es letztendlich auch. Auf der Rückreise war der Koffer bis Anschlag voll. Also gewichtstechnisch auf jeden Fall. Ich habe nämlich nicht nur Gastgeschenke in Form von Schokolade, Haribo und Wein und weiß nicht was mitgebracht, sondern natürlich auch ein paar Sachen für mich. Unter anderem 3 Kilo Haferflocken, was im Nachgang völligst übertrieben war. In dem Moment habe ich es für eine gute Idee gehalten, aber ja. Als ich alles in die Fahrradtaschen packen musste, ein paar Tage später, fand ich die Idee gar nicht mehr so gut. Das war dann wirklich wieder so der Moment des Konsumverhaltens. Oh shit, in Vietnam kriege ich die Haferflocken nicht, beziehungsweise sind sie da endlos teuer. Da zahlst du einfach für 400 Gramm 4 Euro, 3,50 Euro, 4 Euro und im Rewe gab es die Dinger halt für ein halbes Kilo für 60, 70 Cent oder was, ja, auch wenn sie von Jahr waren tatsächlich, aber ist ja völlig egal. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich jetzt 3 Kilo mit, wenn ich die Möglichkeit habe. Ach, das war auf jeden Fall, ja, war ein bisschen dumm von mir, aber gut, sei es drum. Wie schon gesagt, die Gastfamilie, die haben sich über alle Geschenke gefreut. Wurst habe ich auch noch mitgebracht, genau. Ich habe natürlich ein bisschen abgeklopft, über was sie sich so freuen würden. Habe ich noch getrocknete Wurst mitgebracht, Schokolade, Haribo, so Knoppers. So ein paar Klassiker halt, ne? Deutsche Klassiker, was du dort nicht bekommst oder nur sehr schwierig und dann teuer bekommst. Ja, weil die haben ja auch viel für mich gemacht und dann fand ich es ganz schön, denen einfach ein bisschen was zurückzugeben und ja, was mitzubringen dann auch. Von daher war da auf jeden Fall Freude am Start, was das angeht. Meine Ankunft war dann auch erstmal von Feierlichkeiten begleitet tatsächlich. Direkt am ersten Abend, als ich wieder in Saigon angekommen bin. Nee, Quatsch, das war der zweite. Ich kam ja super spät an und habe da eigentlich auch nichts gemacht. Nur wieder zu guten Yuan nach Hause, ab ins Bett gefallen mit diesem ganzen Umsteigechaos. Da konnte ich sowieso nicht schlafen im Flieger, alles hin und her. Und dann war ich endlich froh zu pennen. Und dann habe ich, glaube ich, 15 Stunden gepennt. Das war, ja, mehr schlecht als recht im Nachhinein, was den Jetlag angeht. Klar, aber ich war so fertig, da ging nichts. Das war echt krass. Also die Reise, die hat mich schon ganz schön geschafft. Und abends habe ich mich dann trotzdem rausgeschleift zu den Nachbarn. Da gab es ja kleine Feierlichkeiten. Und ein sehr schönes Ritual, von dem ich euch gerne erzählen würde, was ich echt spannend fand, weil dort gab es Feierlichkeiten zum Jahrestag eines Verstorbenen. Und das fand ich ganz spannend. Nicht nur, wie sie das gemacht haben, typischer Vietnam-Style natürlich, ne? Einfach Straße abgesperrt, ein paar Roller vorne hingestellt. Ich meine, das war ja eh so eine Seitenstraße, aber ein paar Roller vorne hingestellt, die Straße zugemacht und das war's. Die Leute sind natürlich trotzdem irgendwie in die Straße reingefahren und haben dann, ja, ohne zu meckern und irgendwas, als sie gemerkt haben, gut, hier geht's nicht durch, rumgedreht, sind wieder rausgefahren. Also da war trotzdem reger Betrieb. Und dann haben die einfach ein paar Tische rausgestellt, 4-5 Tische mit jeweils 8 oder 10 Stühlen, glaube ich. Und haben sich da so aus der Nachbarschaft getroffen und zusammengesetzt, was gegessen und gequatscht. Und das alles eben, ja, zum Jahrestag eines Verstorbenen von einer der Nachbarsfamilien. Und die Jung hat mir erklärt, ja, das ist ganz normal, dass jeder Jahrestag eines Verstorbenen der Familie gefeiert wird. Was natürlich erstmal ein bisschen skurril für uns klingt, weil klar, wie ich eben schon gesagt habe, oder eben so ein bisschen das Thema ja schon mit Tod und so angeschnitten habe, ist das ja nicht nur immer noch, glaube ich, ja, so ein sehr ungewohntes, fast schon ein Tabuthema bei uns in der westlichen Welt, in Europa, in Deutschland, wie auch immer. Und das ist halt hier in Vietnam gar nicht der Fall. Und das fand ich echt schön zu sehen, dass man dort einfach ganz anders damit umgeht, dass man, um dem Verstorbenen eben zu gedenken, jedes Jahr am Jahrestag eine kleine Feierlichkeit ausrichtet und die Nachbarn alle zusammenkommen und eben, ja, feiern. Das ist natürlich keine riesige Party, aber trotzdem, da gibt es ein bisschen Musik, ist jetzt auch keine super ausgelassene Stimmung, also nicht falsch verstehen, aber ja, die Leute lachen zusammen, feiern eben zusammen, trinken, essen was. Es läuft ein bisschen Musik und so hält man die Verstorbenen in Erinnerung. Das fand ich richtig schön, schön zu sehen, wie man dort einfach ja, damit umgeht, dass man nicht alleine für sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in stiller Trauer und so ist, sondern dass man eben in der Gemeinschaft das Ganze so ein bisschen, ja, zusammen feiert und den Verstorbenen somit auch zusammen in Erinnerung behält. Also finde ich einen sehr schönen und interessanten Weg, mit sowas umzugehen. Kleine Überleitung hier zu einer anderen Geschichte, die ich auch sehr interessant fand, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, was das Essen angeht. Ich habe ja ohnehin schon einiges gegessen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen makabre Überleitung auch. Gerade ging es irgendwie um den Tod, jetzt geht es ums Essen. Aber ich habe gerade keinen anderen Weg gefunden. Ich glaube, ich muss mich mit den Podcast-Aufnahmen auch wieder mehr finden, um hier ein bisschen entspannter und flüssiger auch zu reden. Nach wie vor fehlen mir manchmal deutsche Wörter, auch wenn ich jetzt gerade länger in Deutschland war. Meine Denkweise ist doch eher ins Englische gerichtet. Und ich muss dann kurz mal drüber nachdenken, wie ich das jetzt am besten im Deutschen formuliere. Anyway, da war wieder das Englische. Ich habe was Interessantes gegessen, ohne es vorher zu wissen, weil ansonsten hätte ich es wahrscheinlich nicht gegessen. Und zwar hieß das Gericht Charoi, glaube ich, gesprochen. Also zwei Wörter, C-H-A und Cha und R-U-O-I geschrieben, Roi. Wer das gerne googeln mag, ich kann ja vielleicht hier einen Link dazu mitschicken, den wir in die Podcast-Beschreibung mit einfügen können. Wer einen empfindlichen Magen hat, der sollte es besser nicht googeln. Wie gesagt, ich hätte es nicht gegessen, wenn ich es vorher gewusst hätte, glaube ich. Aber ja, es war ein Omelett. Es sah aus wie ein Omelett, auf jeden Fall. Es enthielt auch Ei, aber eben nicht nur Ei. Der Großteil davon war, ja, sagen wir mal Fleisch. Nur nicht die Art von Fleisch, wie wir sie wahrscheinlich essen würden. Und zwar war das ein Sandwürmer-Omelett. Das waren kleingemachte Sandwürmer. Im Nachhinein kam es mir dann auch, weil ich habe morgens bei der Mutter von Jung so eine riesen Schüssel mit Sandwürmern eingelegt, neben der Spüle gesehen und habe mich da schon gewundert, was damit passiert. Und am Abend gab es dann das besagte Omelett, aber ich habe in dem Moment nicht geschaltet und den Zusammenhang hergestellt. Sie hat mir gesagt, könnte ein bisschen speziell schmecken. Tat es eigentlich noch nicht mal so sehr. Also ich würde es auch noch mal essen, wenn ich es vorher nicht wissen würde. Aber ja, dieses Vorher-Nachher-Bild im Kopf zu haben, war schon ein wenig unschön, sagen wir es mal so. Geschmacklich war es echt gut. Schmeckt halt nach Ei und irgendwie ein bisschen was Fleischigen drin, so ein bisschen hackfleischmäßig schon fast. Und ja, mit den Gewürzen und so weiter geht es eigentlich auch ziemlich viel unter. Aber das Bild dazu im Kopf zu haben, das war, ja, hätte nicht unbedingt sein müssen. Sagen wir es mal so. Belassen wir es mal dabei. Interessant, was man in anderen Ländern so zu essen bekommt. Und wen man in anderen Ländern so trifft. Hier kommt die nächste Überleitung. Weil da gab es auch noch eine spannende Geschichte zu erzählen. Für diejenigen unter euch, die schon lange hier dabei sind beim Podcast, die können sich vielleicht noch an die gemeinsame Zeit von Sascha und mir in Griechenland erinnern. Und da sind wir ja lange mit einem anderen deutschen Pärchen zusammengereist. Und plötzlich, kurz nachdem ich wieder in Saigon angekommen bin, habe ich eine Nachricht auf dem Handy gekriegt. Und dann hat der gute Sandro mir eine Nachricht geschickt, weil wir sind ja damals zusammen mit Sandro und Lea einige Wochen lang durch Albanien und Griechenland gereist, bevor wir uns dann wieder getrennt haben. Ja, und der Sandro hat mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt, ey, ich bin in Saigon. Wo bist du? Bist du noch hier? Lass uns treffen. Und so haben wir das gemacht. Zack, am nächsten Tag haben wir was ausgemacht und haben uns zusammen in diesem sehr bekannten Kaffeehaus getroffen. Ein Kumpel von ihm, der gute Ming, ein Deutsch-Vietnamese, und Yuong, meine Gastgeberin, sag ich mal, die waren auch noch mit dabei, auch mit am Start. Und ja, war ein cooler Abend. Also das Kaffeehaus war sehr spannend. Das ist, ich glaube, 8, 9 Stockwerke hoch und hat auf jedem Stockwerk mehrere Cafés schön dekoriert. Jedes Café hat so ein bisschen seinen eigenen Style. Und ja, man kann einfach so nur über Treppen, nee, stimmt gar nicht, man kann auch mit dem Aufzug fahren, aber der kostet extra. Ansonsten geht man über Treppen halt über die einzelnen Stockwerke hoch, guckt sich die Cafés alle so ein bisschen an, sucht sich eins aus, setzt sich hin. Die haben alle vorne einen Balkon zur Straße raus und dann kann man ganz entspannt auf dem Balkon sitzen, Kaffee trinken oder auch irgendwie eine Kleinigkeit oder sowas essen. Also war mega cool, da haben wir ein paar Stunden zusammen verbracht. Mit Sandro und Ming haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe den beiden ja viel von meiner Reise in Vietnam erzählt, weil die kamen gerade erst an. Die wollten Mings Familie besuchen, der wie gesagt Deutsch-Vietnamese ist und eine einmonatige Reise durch Vietnam machen. Ich meine, einen guten Tourguide hat er sowieso mit Ming, aber der war auch schon viele Jahre nicht dort gewesen. Von daher habe ich den, glaube ich, ja, ganz gut helfen können mit ein paar Tipps und Tricks zur Seite gestanden und bin mal gespannt, was die zwei noch so zu erzählen haben in den nächsten Tagen und Wochen, was ihre Vietnamreise angeht, was sie alles so erlebt haben. Ansonsten habe ich ja die Zeit in Saigon noch ein bisschen genutzt und habe mein Laos-Visum dort beantragt. Hab noch einfach 2-3 Tage auch mal ein bisschen wieder runtergefahren und um wieder dort anzukommen. Und dann stand auch ruckzuck jetzt schon der nächste Abschied dann auf dem Programm. Und zwar der aus Saigon. Und der war, ja, der war nicht weniger schwierig. Also ich war ja da schon sehr integriert in die Familie von Jung. Ich habe ja auch einiges dort gemacht. Die hatten auch wieder einige Aufgaben für mich, habe ich ganz vergessen eben. Als ich zurückkam von der Deutschlandreise, hat sie mir schon auf dem Heimweg vom Flughafen hat sie mir schon gesagt, dass ihre Mutter sie um einiges gebeten hat, wenn ich dann wieder da bin, was ich alles machen darf. Habe ich natürlich gerne gemacht. Ich habe irgendwie noch einen neuen Wasserhahn installiert, ich habe ein Regal aufgehängt, wo sie irgendwie die Sachen trocknen können nach dem Spülen. Ich habe einen Router installiert, ich weiß gar nicht, was ich da noch so gemacht habe. Also in den Tagen, die ich da war, wurde mir auf jeden Fall nicht langweilig. Habe ich noch ein paar Dinge erledigt. Von daher war es auch da natürlich nicht ganz so einfach, auf Wiedersehen zu sagen oder Tschüss zu sagen, weil ein Wiedersehen wird es wahrscheinlich zumindest in absehbarer Zeit nicht geben. Man weiß nie, wo es einen hin versteckt, ist klar. Aber realistisch ist erstmal nicht, dass ich in den nächsten Jahren wieder dorthin komme. Von daher war das eher ein Tschüss als auf Wiedersehen. Was mir auch nicht ganz so leicht gefallen ist. Und dann kam der Moment, der erste Tag, zurück auf dem Fahrrad. Das war ein ganz komisches Gefühl, kann ich euch sagen. Also nach über einem Monat habe ich danach mal geguckt, weit über einem Monat. Ich glaube, die Nummer mit meinem Abszess, die fing ja irgendwie Anfang Dezember an. Und dann war es dann jetzt schon fast Mitte Januar, als ich weiter bin. Am 7. bin ich zurückgeflogen. Und dann glaube ich jetzt, was war es denn, glaube ich der 12. oder was war es gewesen, als ich weitergefahren bin, ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt ist auch schon wieder fast eine Woche rum, wo ich auf dem Fahrrad bin, also es ist echt. Aber der erste Moment erinnere ich mich noch dran, ich meine, es klingt jetzt so weit hergeholt, erinnere ich mich noch dran vor einer Woche, aber dieses Gefühl ist noch sehr präsent. Das war ganz, ganz komisch, auf einmal wieder auf dem Fahrrad zu sitzen, aus der Stadt raus zu so radeln und dann auch wieder komplett alleine zu sein. Und nur für mich sehr komisch. Konnte ich überhaupt nicht greifen, einschätzen in dem Moment. Es hat sich einfach nur komisch angefühlt. Ich glaube, das war wieder diese Ungewissheit, dass man einfach nicht weiß, was kommt jetzt, was passiert jetzt, wo geht es jetzt hin, auch wenn es eine Route natürlich gibt und es gibt eine Richtung und so. Aber ja, einfach wieder dieses, ich fahre jetzt wieder in den Tag hinein. Ich habe kein fixes Ziel, wo ich abends ankomme. Ich habe keine Unterkunft oder kein Schlafplatz, keinen Zeltplatz abends. Ich weiß nicht, wo ich aufs Klo gehen werde oder kann, was es zu essen geben wird, was finde ich unterwegs. Also so viele Dinge, die ungewiss sind. Alles Kleinigkeiten. Aber ja, muss man sich dann auch manchmal so ein bisschen mal vor Augen führen, weil das hat man in Deutschland, glaube ich, so in seinem Alltag nicht, ne? Also da macht man sich über solche Sachen halt keine Gedanken. Wo schlafe ich heute Abend? Wer denkt da zu Hause drüber nach? Ja, es sei denn, ist mal irgendwelche speziellen Umstände, aber ansonsten denkst du doch nie darüber nach, wo schlafe ich heute Abend? Ja, ist klar, ich habe mein Bett da, ich habe da meine Wohnung, mein Haus, was auch immer, und da kann ich heute Abend hingehen und da kann ich schlafen, da kann ich duschen, da kann ich was essen im besten Fall, und ansonsten gehe ich in den Supermarkt oder kaufe was oder hole mir sonst wo irgendwas. Also alle Möglichkeiten sind da, die habe ich natürlich hier auch zu großen Teilen, aber es ist doch auch einiges an Ungewissheit mit dabei, und das ist, glaube ich, im ersten Moment immer wieder so ein Gefühl, ja, einfach so ein bisschen Unbehagen, wo man sich so ein bisschen unwohl mitfühlt, wenn man eben nicht diese Routine hat, nicht diese Sicherheiten hat, glaube ich, ganz normal. Aber ich kam auch relativ schnell wieder rein und habe mich gut gefühlt auf dem Fahrrad, habe den Spaß wiedergefunden, habe schöne Momente gehabt, nette Leute kennengelernt, tolle Begegnungen. Ich habe mich auch ruckzuck direkt wieder verbrannt. Ja, auch das kann ich euch sagen. Am ersten Tag war es bewölkt, als ich aus Saigon raus bin. Da habe ich keine Sonnencreme drauf gemacht. Und am zweiten Tag habe ich es erst mittags so richtig gemerkt und dann erst Sonnencreme drauf gemacht, und da war es schon vorbei. Direkt schön wieder die Fresse verbrannt, den Zinken verbrannt. Also, was soll ich euch sagen? Was das angeht, habe ich anscheinend nichts dazugelernt gehabt. Das ist aber auch Sonnencreme und ich. Wir werden, glaube ich, in diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Leben keine Freunde mehr werden. Aber ja, ich habe es relativ entspannt angehen lassen. Ich habe mir dann für die erste Nacht auch, ein Hotel war es jetzt nicht unbedingt, aber so ein Guesthaus genommen, irgendwie für 4 Euro oder sowas, mit einem eigenen Zimmer mit Bad drinne. Einfach, um wieder so ein Stück weit langsam reinzukommen. Ich war auch zu faul, muss ich ehrlich zugeben. Ich wollte noch so ein bisschen eben diesen besagten Komfort haben und es ein bisschen entspannter haben, als direkt wieder einen Zeltplatz zu suchen und morgens eine Toilette zu suchen, eine Dusche und so weiter. Da war ich noch ein bisschen zu bequem in dem Moment. Das ist jetzt auch schon wieder anders geworden nach ein paar Tagen, aber ja. Am ersten Tag dachte ich, komm, die 4 Euro, die kannst du dir jetzt auch gönnen. Nimmst dir mal so ein Zimmer, warum nicht? Habe ich am nächsten Morgen direkt bereut. Hätte ich ja schon fast vergessen, da war ja noch was. Ich bin raus, um mir einen Kaffee zu holen. Und habe beim Abschließen von der Zimmertür schon gemerkt, da ist irgendwie mit dem Schloss so, das hakt ein bisschen. Und es ist nicht so wirklich fest in der Tür. Also man konnte, wenn man den Schlüssel reinsteckt, hat man das Schloss so ein bisschen in der Tür verschoben, so ein bisschen reingedrückt. Es war ein bisschen Fummelei, das schon abzuschließen. Ja, und dann kam ich zurück, nachdem ich mir den Kaffee geholt habe und wollte halt meine Sachen packen und los. Und zack, ging die Zimmertür nicht mehr auf. Ich konnte die Tür nicht mehr aufschließen. Der Schlüssel wollte einfach nicht mehr ins Schloss. Und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe dann den Hotelmanager oder den Inhaber dazugeholt. Der ist das Ganze ein bisschen rustikaler angegangen, hat es am Ende noch schlimmer gemacht, weil er dann das Schloss, als er den Schlüssel fest reindrücken wollte und sogar noch mit dem Hammer draufgehaut hat, hat er dann das ganze Schloss durch die Tür durchgehauen und das ist innen drin auf den Boden gefallen, samt dem Schlüssel. Also war es dann komplett vorbei. Und dann hat er einen Schlüsseldienst oder einen Türöffner, wie auch immer man das beschreiben will. In Vietnam hat er dann angerufen, der Typ kam und hat mit Hammer, Meißel, Säge, weiß der Geier was, hat er dann irgendwann diese Tür wieder aufgekriegt. Ich habe da nur im Hinterhof gesessen und habe meinen Kaffee getrunken in der Zeit. Alles in allem, glaube ich, 2 Stunden hat die ganze Nummer gedauert mit Probieren von meiner Seite und der Aktion des Inhabers plus der Schlüsseldienst. Und dann haben sie dann irgendwann die Tür wieder aufgehabt. Da war der Morgen also auch durch. Da habe ich schon mal direkt 2 Stunden Zeit für nichts verplempert. Da war es, glaube ich, dann 11 oder so, bis ich endlich mal aufs Fahrrad kam. Also ja, mein Start zurück auf dem Fahrrad war ein wenig holprig. Mittlerweile hat sich das alles wieder ein bisschen gelegt. Ich hatte richtig schöne Tage danach. Ich bin wieder durchs Mekong-Delta gefahren. Ich habe natürlich eine andere Route gewählt als das letzte Mal. Ist ja klar, weil das hatte ich ja schon gesehen. Ich wollte noch mal ein paar andere Dinge sehen. Wer sich daran erinnert, ich habe das Mekong-Delta ja vor ein paar Wochen schon bereist und war ja sogar schon an der Grenze zu Kambodscha gewesen. Ich war ja sogar kurz in Kambodscha in dem Sinne, bevor mein kleiner Abszess da hinten rum gesagt hat, so Junge, du fährst jetzt mal kein Fahrrad mehr. Deswegen wusste ich schon, was mich erwartet. Aber durch eine andere Route war es auch diesmal wieder super schön. Also das ist echt einfach traumhafte Gegend, dieses Mekong-Delta. Das hat so viel Spaß gemacht, da wieder lang zu fahren, die ganzen netten Menschen zu treffen, überall diese kleinen Seitenstraßen entlang zu radeln, umgeben von Wasser. Alles ist grün, bunt. Super einfach, also die ganze Vegetation dort, frische Früchte, frisches Obst, frisches Gemüse, alles was halt dort überall angebaut wird. Und ja, die Leute sind auch irgendwie nochmal eine Spur freundlicher, also generell sind die Menschen in Vietnam ja eh super freundlich, für mein Empfinden, aber das ist nochmal eine Schippe mehr obendrauf dort. Und ich hatte einfach wieder eine richtig tolle Zeit. Ich bin dann noch über Kantō gefahren. Das ist, glaube ich, so eine der größeren oder die größte Stadt im Mekong-Delta. Und habe mir dort ganz früh morgens den schwimmenden Markt angeguckt. Das war ein bisschen heftig. Da musste ich irgendwie um 4 oder was, glaube ich, aufstehen, um 5 am Flussufer, am Hafen sozusagen zu sein. Und von dort konntest du dann mit dem Boot losfahren. Und dann haben die uns mit so einem Gruppenboot, haben die uns dann über den Mekong geschippert zu dem schwimmenden Markt. Es ist einer der größten schwimmenden Märkte in ganz Südostasien, besonders in Vietnam natürlich. Und ja, die verkaufen dir einfach alles, also alles, was du auf dem normalen Markt auch bekommst, bekommst du halt dort auf dem schwimmenden Markt, von Kaffee, den ich morgens dort getrunken habe, über Gemüse, Obst, sowieso Fleisch, auch das, oder irgendwelche, keine Ahnung, Schmuckwaren und, wie sagt man, nicht nur Lebensmittel, sondern auch Haushaltswaren, Klamotten, einfach alles. Zwischendrin hast du dann noch diese riesigen, ja, schwimmenden Häuser eigentlich, wo das Boot immer mal angehalten hat. Dann konntest du da so ein bisschen durchlaufen. Da waren wie so kleine Supermärkte drin. Konntest alle möglichen Sachen probieren, die sie da auch früh morgens schon frisch gemacht haben. So wie so kleine Kuchen, kleine Crepe oder auch frittierte Frösche habe ich probiert. So kleine Mini-Frösche. War eine spannende Erfahrung. War jetzt nicht so schlecht, wie ich es erwartet hätte, aber ist jetzt auch nicht so, als müsste ich es nochmal essen. Aber ja, insgesamt, also der schwimmende Markt in Kantō, der war schon wirklich richtig schön, cool zu sehen. Und eine tolle Erfahrung, die ich da mitnehmen konnte. Da war ich sehr happy drüber, dass ich das gemacht habe. Nicht ganz so happy war der Moment, als ich dann wieder aufs Fahrrad gestiegen bin. Da war ich anscheinend doch noch nicht so richtig wach. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich merke es jetzt immer noch. Es tut auch immer noch weh. Aber ich kann euch leider nicht sagen, was ich da geschafft habe. Also ich war einfach, ja, wahrscheinlich noch nicht richtig wach. Ich war Dummheit, die ich da gemacht habe. Ich bin auf der linken Seite mit dem Fuß, mit den Flipflops. Ich fahre ja in letzter Zeit fast nur noch mit Flipflops, von den Pedalen abgerutscht. Dadurch hat das rechte Pedal dann natürlich irgendwie zurückgeschlagen. Und dann bin ich da auch noch runtergerutscht, aber nach vorne. Und während ich vorne mit dem rechten Bein runtergerutscht bin, hat es mir mit dem Pedal, mit diesen schönen Schrauben, die ja tatsächlich in den Pedalen drin sind, damit man da ganz gut Grip hat. Ich habe ja Mountainbike-Pedale auf meinem Fahrrad drauf, hat es mir dann schön hinten die komplette Wade aufgerissen. Da hat es erstmal richtig ordentlich geblutet. Losgefahren bin ich dann trotzdem. Also wirklich just in dem Moment passiert, wo ich beim Hostel, in dem ich übernachtet hatte, losfahren wollte, nachdem ich zurückkam von dem schwimmenden Markt. Und ja, war ein etwas unschöner Start. Aber okay, ich bin dann trotzdem losgefahren, habe das soweit immer mal wieder abgetupft. Schön war das nicht, kann ich euch sagen. Besonders nicht, als ich dann noch angefangen habe zu schwitzen und der Schweiß da reingelaufen war. Weil es waren so drei Stellen, wo es mich ganz gut erwischt hat, wo es auch ein paar Zentimeter lange Wunden gegeben hat und die waren unterschiedlich tief und an der einen Stelle war es schon ein bisschen unangenehm tief. Hat auch jetzt ja, 2, 3 Tage gedauert, bis das so einigermaßen zu ist und sich jetzt ja halbwegs okay anfühlt. Gut ist es immer noch nicht. Es ist jetzt nicht wahnsinnig entzündet, aber es ist so leichter Entzündungsherd rundherum, wie das eben bei so einer Wunde ist. Den merke ich schon und ja, trägt nicht zur Entspannung bei, wenn ich die Wadenmuskulatur beim Strampeln anspannen muss, dann ist das eher unschön. Aber gut, passiert, Erfahrung gemacht. So ist es. Ja, und so gingen die Tage dahin. Ruckzuck. 4, 5 Tage waren es jetzt, glaube ich, gewesen auf dem Fahrrad bis zur Grenze hier nach Kambodscha. Also ich bin jetzt wirklich nur noch, ich weiß gar nicht, in Thien Binh heißt der Ort, nur noch irgendwie ein paar Kilometer von der Grenze entfernt. Also keine 5 Kilometer bin ich von der Grenze weg, muss nur da hinten eigentlich über den Fluss rüber und über den Mekong. Oder einen Teil vom Mekong und dann geht's rein nach Kambodscha. Morgen geht's rein nach Kambodscha in das nächste Reiseland. Ja, auch da verabschiede ich mich irgendwie wieder so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil die Zeit in Vietnam, wie ich ja schon vorhin kurz angerissen habe, die war wirklich unglaublich schön für mich. Ich hatte so eine gute Zeit hier. Ich bin ja insgesamt 4-mal ein- und ausgereist. Also ich habe mir 4-mal diese 45 Tage freies Visum oder visumsfrei geholt. Nach der ersten Einreise oben im Norden nochmal ein Visa-Run mit China. Dann rüber nach Laos, wieder zurück nach Vietnam und dann jetzt noch das 4. Mal. Einreise nach Kambodscha, gut, die war dann eher ungewollt, aber trotzdem. Ja, unser 5. Mal sogar ja noch mit der Rückreise nach Deutschland. Also, ihr seht schon, und für diejenigen, die mich kennen, die wissen das auch, Vietnam ist für mich einfach ein Traumland. Also, es war sowieso unglaublich, wieder hier zu sein. Es war ja jetzt mein 3. Mal. Und das dann auch mit dem Fahrrad noch natürlich. Die anderen Male war ich mit dem Flieger da. Beziehungsweise bin ein bisschen mit dem Motorrad durchs Land gereist. Aber jetzt, dass ich das Land nochmal so erleben, so sehen durfte mit dem Fahrrad, das letzte Mal ist auch schon 9 Jahre her. Und nach so einer langen Zeit, ja, nach über 2 Jahren Reise auf dem Fahrrad dann wieder hier anzukommen, das war schon echt, das war schon besonders, ja. Klar, es hatte auch seine Höhen, seine Tiefen. Es waren auch harte Momente dabei. Das habe ich euch ja auch erzählt. Es waren schwierige, vor allem körperlich schwierige Momente dabei. Ich denke da so an den Anfang zurück mit der Hitze, mit der Luftfeuchtigkeit oben im Norden im Juli, August, als noch ja, Sommer und Regenzeit so ein bisschen war. Das war ja einfach nur geisteskrank, was da abgelaufen ist, wie ich da geschwitzt habe, ja, wo ich teilweise schon nicht mehr schalten konnte, weil ich so verschwitzt war, weil ich den Schaltgriff nicht mehr drehen konnte, wo ich mich auch ja, das eine oder andere Mal wieder gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Diese typische Frage, die immer mal wieder aufkommt. Und der ganze Regen, wenn du mal wieder nichts machen konntest. Ja, aber es gab halt auch eben diese unglaublich schönen Momente, die ich erleben durfte, als die Regenzeit vorbei war, als es aufgehört hat zu regnen. Halong Bay zum Beispiel, Hanoi auch, Saigon natürlich auch die Zeit dort jetzt. Also nicht nur die Menschen, die mir hier so viel gegeben haben, die gesamte Kultur einfach von vorne bis hinten, das Essen. Also da war wirklich, ja, da war wirklich einfach alles dabei für mich. Für mich nach wie vor ein Traumland. Nicht umsonst habe ich es damals schon auf meinen Unterarm tätowiert. ich wollte noch ein weiteres Tattoo hier machen, eigentlich in Saigon. Kam am Ende leider nicht mehr dazu. Wir konnten uns nicht so ganz einigen vom Motiv und auch vom Preislichen her mit dem Tätowierer, mit dem ich ein bisschen gesprochen hätte. Wäre nochmal ein schönes Andenken gewesen. Aber auch so, ich nehme unglaublich viel mit aus der Zeit. Unglaublich viel Positives über die Einstellung der Menschen, über die Einstellung der Leute hier zum Leben und ja, über das Miteinander, was Vietnam einfach ausmacht, wie die Menschen hier miteinander umgehen, die atemberaubenden Landschaften von Norden nach Süden, wie sich das Land ändert, die kulturellen Einflüsse, also es ist wirklich, ja. Wenn ich nicht aufhöre zu reden an der Stelle, dann komme ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ihr hört schon, es ist einfach für mich nach wie vor ein Traum hier zu sein. Deswegen ja, gehe ich eben auch mit einem weinenden Auge, nicht nur mit einem lachenden, wenn ich jetzt auf die nächste Etappe nach Kambodscha blicke, sondern eben auch, ja, da ist schon einiges an Wehmut mit dabei. Das Land dann jetzt endgültig zu verlassen. Zwischenzeitlich war ich ja hier und da mal draußen, klar, mit der Reise mit Deutschland auch. Aber jetzt weiß ich, dass ich zumindest so schnell erstmal nicht zurückkommen werde. Das lachende Auge ist dann natürlich die Voraussicht, dass meine Eltern mich ja besuchen kommen. So als kleine Vorschau auf das, was da noch kommt in Kambodscha. Dadurch ist mir der Abschied von den beiden in Deutschland natürlich ein bisschen einfacher gefallen, weil ich wusste, dass wir uns ja in ein paar Wochen wiedersehen. Die Reise dahingehend war schon länger geplant, schon bevor klar war, dass ich nach Hause komme. Deswegen haben wir gesagt, wir halten jetzt dann trotzdem daran fest. Ich hatte ja kurz erwähnt, die beiden sind nach Indien geflogen und haben dann eben gesagt, okay, das ist ja schon mehr als die Hälfte der Strecke, dann kommen wir dich da drüben nochmal besuchen. Ursprünglich war unser Plan, uns in Thailand zu sehen. Aber ja, mit der ganzen Heimreise und dem Abszess und so weiter haben wir dann schon relativ früh auf Kambodscha geswitcht, als es realistisch war, dass das absehbar ist, dass das zeitlich sich ausgeht. Und daran haben wir jetzt auch festgehalten. Deswegen freue ich mich dahingehend natürlich auf Kambodscha. Nicht nur als Land an für sich, was wahrscheinlich doch deutlich anders wird als Vietnam, denke ich. Das sind zumindest meine Erwartungen, die ich ja eigentlich gar nicht haben will, aber ja, das ist so meine Vorstellung davon und auch meine Erinnerung gleichzeitig von meinem letzten Kambodscha-Besuch, der auch 9 Jahre her ist, wie Vietnam auch. Und ja, von daher freue ich mich, dass ich Kambodscha mit Sicherheit auch noch mal auf eine ganz andere Weise erleben werde und erleben darf, nämlich eben mit meinen Eltern gemeinsam und nicht nur für mich alleine auf dem Fahrrad. Es wird bestimmt ein guter Mix werden. Ich werde einen Teil allein auf dem Fahrrad sehen, aber ich werde auch große Teile mit meinen Eltern zusammen sehen. Die werden knapp 2 Wochen da sein. Wir werden wahrscheinlich nur eine kleine Rundreise machen. Wir haben noch keinen konkreten oder ganz genauen Plan, nur einen groben. Aber auch das wird sich dann die nächsten Tage ja alles so ein bisschen zeigen. Und ja, entspannt werde ich die Sache auf jeden Fall angehen. Es sind jetzt noch, glaube ich, 2, vielleicht maximal 3 Tage, bis ich dann in Phnom Penh bin. In 4 Tagen kommen meine Eltern dort an. Oder sind es nur 3? Und ich muss in 2 Tagen dort sein. Ach, ich weiß schon wieder gar nicht. Muss ich aufs Datum gucken. Ist ja auch nicht so wichtig. Also in ein paar Tagen bin ich in Phnom Penh. Meine Eltern kommen dann an. Und ja, dann werden wir gemeinsam ein bisschen Zeit in Kambodscha verbringen. Also ich bin in ein paar Tagen in Phnom Penh. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Ich habe nämlich heute ja, noch eine kleine unschöne Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich gemerkt, dass mein Mantel, mein Reifen, mein guter Schwalbereifen sich auflöst. Beziehungsweise der Mantel an der Seite einreißt, die Karkasse sozusagen. Ich hoffe, ich komme damit noch bis nach Phnom Penh. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock, das vorher noch zu machen. Natürlich am Hinterrad, ist ja klar. Also Vorderrad wäre ja zu einfach, ne? Vorderrad ist ja in einer Minute ausgebaut. Hinterrad mit der Rohlaufschaltung, mit der 14-Gang-Nabenschaltung, die ich da drin habe und so weiter, ist natürlich eine andere Nummer. Dauert alles viel, viel länger. Deswegen, warum soll es auch einfach sein, wenn es auch schwierig geht? Dann kann ja auch der Reifen am Hinterrad kaputt gehen. Ich meine, klar, andere Belastung dort auch. Der ist auch schon länger drauf, muss man fairerweise auch dazu sagen. Den habe ich getauscht, haltet euch fest, in Tadschikistan, in Duschanbe, vor weit mehr als 10.000 Kilometern. Damit bin ich noch den Pamir Highway gefahren mit dem Reifen. Und ja, alle anderen Länder, die danach noch so kamen, inklusive Pakistan, China, Indien, Nepal und eben jetzt auch ganz Vietnam, habe ich noch irgendwas vergessen, Kirgisistan. Also da war einiges noch dabei, was der Reifen mitgemacht hat. Von daher ist es auch fair zu sagen, okay, der hat seinen Dienst getan. Der darf dann jetzt auch mal kaputt gehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass er noch hält bis Phnom Penh. Dann kann ich den dort wenigstens ja, in Ruhe und entspannt austauschen und muss mir nicht noch jetzt auf dem Weg dahin den Stress machen. Muss ich jetzt natürlich beobachten, aber ich bin ganz guter Dinge. Der hat jetzt halt angefangen, so da einzureisen. Mal gucken, wie sich die Situation noch entwickelt in den nächsten Tagen. So, in diesem Sinne, Leute. Das war einiges, glaube ich. Ja, da ist doch viel zusammengekommen, viel nochmal irgendwie aus mir rausgesprudelt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so strukturiert war, wie ihr das an der einen oder anderen Stelle von mir gewöhnt seid. Ich gelobe Besserung für die Zukunft. Ich möchte auch wieder mehr reinkommen in die Podcast-Folgen und da auch wieder mehr für mich selber einfach an Erfahrungen und Erinnerungen festhalten, auf die ich dann irgendwann mal zurückgreifen kann. Mal schauen, wie es wird. Nun denn, ich ja, schicke euch an der Stelle nochmal ein letztes Mal ganz, ganz liebe Grüße an alle aus Vietnam. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge aus Kambodscha wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Haltet fleißig die Wurst hoch, ganz, ganz wichtig. Und macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.